Wow, so schön hier zu sein, so schön dich zu sehen und so schön diesen Jesus zu feiern. Denn um diesen Jesus geht es uns als Kirche. Das ist unser Programm. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir glauben, dass Jesus das absolut Beste für mein und für dein Leben parat hat und dass es für dich nichts Besseres geben kann, als ihn immer besser kennenzulernen und ihm immer ähnlicher zu werden. Das wäre absolut fantastisch. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich die Gelegenheit nutzen und möchte mich mal bei allen unseren ehrenamtlichen Leitern und Mitarbeitern bedanken. Gestern hatten wir hier Kids Party mit 50 Kids und wahrscheinlich genauso vielen Helfern und Mitarbeitern, die also tagelang zum Teil vorbereitet haben und gestern den ganzen Tag im Einsatz waren, alles Mögliche gemacht haben. Hey, davor hatten wir den Frauenspaziergang, wir hatten den Ostergarten, die Osteraufstellung, wo viele mitgearbeitet haben. Wir hatten Garteneinsätze und dann haben wir ja noch das ganze regelmäßige Programm, auf das es eigentlich insbesondere ankommt, oder? Das, was du Woche für Woche tust. Danke an alle Kleingruppenleiter, an alle Bereichsleiter, an jeden, der irgendwo mitarbeitet. Ich bin so begeistert von euch. Ja? Dürfen wir uns mal selber alle miteinander einen Applaus geben oder euch? Und ich möchte euch immer wieder ermutigen, hey, macht weiter so, lasst uns weiterhin mit Leidenschaft Gott dienen. Wir arbeiten an einer großen Sache mit. Wir arbeiten an der wichtigsten Mission mit, die es auf dieser Erde gibt. Menschen in ihre Bestimmung zu führen. Menschen zu sagen, wo sie herkommen und auf wen sie auf jeden Fall zugehen werden. Auf ihren Schöpfer. Eines Tages werden sie von diesem Planeten wieder weggehen und sie werden vor ihrem Schöpfer stehen. Und auf diesen Moment kommt es an. Und auf das, was dann passiert, was danach kommt. Und deswegen lohnt es sich, alles, was wir tun. Und ich glaube, erst in der Ewigkeit werden wir ein bisschen das verstehen, woran wir mitarbeiten durften. Und ich freue mich auf die eine oder andere Begegnung, wo Menschen auf mich zukommen werden und sagen werden, hey, das war damals für mich auch wichtig, dass du mich eine Weile begleitet hast, dass du mal da irgendwas zu mir gesagt hast über diesen Jesus. Das, was du gepredigt hast, hat was mit meinem Herzen gemacht und du hast Anteil daran, dass ich heute hier bin, dass ich mit dir die Ewigkeit verbringen werde. Wow, und lass uns das immer wieder im Gedächtnis behalten. Cool. Wir starten in eine neue Predigtserie. Diese Predigtserie heißt Die gute Nachricht über Sünde. Oh ja, come on, alle sind wach, oder? Das ist ja das Klischee sowieso von Menschen, die Kirche nicht gut kennen oder dann auch Freikirchen vielleicht nicht gut kennen. Ja, die predigen da immer nur über Sünde. Da dachte ich mir, jetzt sollten wir es dann wirklich endlich auch mal tun. Na, man muss ja auch manchmal die Erwartungen erfüllen, die an einen gerichtet werden. Also sprechen wir über Sünde, aber wir können über Sünde nur als gute Nachricht sprechen. Weil wir leben in der Zeit, nachdem Jesus schon hier war, auf diesem Planeten. Und deswegen können wir über Sünde nur noch als gute Nachricht als Christen sprechen. Und das möchte ich dir heute mal so ein bisschen deutlich machen. Und der Predigttitel, der lautet heute, Gott sei Dank, ich wurde erwischt. Bist du schon mal bei Dingen erwischt worden, wo du lieber nicht erwischt worden wärst? Also ich bin der König darin gewesen. Ja? Also ich bin auch sehr oft nicht erwischt worden, muss ich sagen. Ich war ein verschlagener, boshafter Junge als Kind. Das muss man schon so sagen. Und ich habe in der Schule wirklich gemacht, was ich wollte. Bin regelmäßig Amok gelaufen und wurde auch sehr oft nicht erwischt. Oh, aber es gab auch viele Momente beim Abschreiben erwischt worden. Und was weiß ich, bei was ich nicht alles erwischt worden bin. Egal, müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Da gäbe es viel zu erzählen. Und das sind so die Momente, die sind eigentlich nicht so angenehm, oder? Selbst wenn du genau weißt, dass du was falsch gemacht hast, findest du es nicht gut, wenn es rauskommt und das dann irgendwie in Ordnung gebracht wird. Das ist in der Regel etwas, was wir alle nicht gefeiert haben, richtig? Also stell dir mal das klassische Bild vor, du bist beim H&M einkaufen und dann gehst du irgendwann mit deinem Rucksack wieder raus, hast nichts gefunden, ne? Und kurz bevor du so durch die Tür gehst, schnappt dich eine kräftige Hand an deinem Handgelenk und er sagt, stopp, ich hab dich erwischt. Und dir wird heiß und kalt, weil du genau weißt, dass du irgendein schönes Oberteil da in deinem Rucksack versteckt hast. Und jetzt wurdest du erwischt. So, das ist die Art von Erwischtwerden, die keiner von uns mag, oder? Klar, man ist dann selber schuld, kann man sagen, in dem Moment, aber wir würden es trotzdem nicht feiern. Aber lass mich dir sagen, das ist nicht die Art Erwischtwerden, von der ich heute Morgen reden möchte. Weil ich glaube, es gibt auch Momente, wo du sehr gerne erwischt wirst. Stell dir vor, du bist irgendwo in den Alpen und dann nimmst du eine Gletscherwanderung und plötzlich kommst du ins Rutschen und du rutschst auf einen Abhang zu und ich weiß auch nicht, wo diese Hand herkommt, aber plötzlich ist da auch wieder eine Hand, die dich an deinem Handgelenk packt und sagt, hab ich dich noch mal erwischt, bevor du hunderte Meter in die Tiefe gestürzt wärst. Diese Art von Erwischtwerden wäre gut, oder? Und wir würden sagen, wow, Gott sei Dank, ich wurde erwischt. Ich bin nicht zerstört worden, ich bin nicht gescheitert, ich bin nicht gestorben. So, und über diese Art von Erwischtwerden möchte ich mit dir reden. Denn darum geht es immer, wenn Gott uns auf Sünde anspricht. Dann geht es darum, dass Gott uns unsere Bestimmung zurückgeben möchte. Dann geht es darum, dass er das dunkle Potenzial um uns herum aufdecken möchte, um uns dazu zu bewahren. Wenn er uns ins Licht führt, dann deswegen, damit die Finsternis verliert in unserem Leben. So, jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich Sünde? Was ist eigentlich Sünde? Ich habe dir eine kurze Definition mitgebracht. Sünde bedeutet, wir leben am Ziel Gottes für unser Leben vorbei, weil wir nicht so leben, wie er es möchte. Okay? Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Wir leben am Ziel Gottes für unser Leben vorbei, weil wir nicht so leben, wie er es möchte. Und das ist ein Grundverständnis, was wir unbedingt brauchen, wenn wir das Wort Gottes lesen, Altes und Neues Testament, wenn wir den Sinn der Gebote verstehen wollen. Die Gebote sollten einen Weg zum Leben darstellen. Die sollten den Raum der Freiheit für uns Menschen abstecken. Gebote sollten etwas sein, was uns davor bewahrt, zu scheitern. Das ist immer der Sinn, den Gott damit verbindet. Ja? Und er sagt, das, was ich gut finde, ist immer das, was euch gut tut. Und das müsst ihr verstehen. Und deswegen sage ich, Sünde bedeutet das Gegenteil davon, dass wir an unserer Bestimmung, an unserem Ziel, an dem, was uns gut tut, was uns Leben bringen würde, vorbei leben. Und im Alten und im Neuen Testament, da gibt es unterschiedliche Tendenzen, wenn von Sünde gesprochen wird. Ich nenne mal vier große Tendenzen, die wir finden. Das eine ist so Nachlässigkeit, okay? Du kannst an den Zielen Gottes vorbeileben, einfach aus Dummheit. Verstehst du? Das hat jeder von uns schon mal auch erfahren, dass du bestimmte Entscheidungen getroffen hast, wo du hinterher dachtest, Mann, was war ich blöd? Wie kann man nur so doof sein, ja? Wie kann man sich nur für so etwas entscheiden? Also Nachlässigkeit, wir leben an unserer Bestimmung vorbei, weil wir vielleicht dumm oder einfach nur unvorsichtig sind. Dann gibt es noch etwas, das geht deutlich tiefer, das ist Rebellion. Und Rebellion sagt, nein, Gott will es so, aber ich will es anders. Und auch das ist so ein Moment, ja. Es ist nicht immer so, dass wir sagen, na, die Gebote Gottes sind schlecht und das kann man gar nicht verstehen, warum man so leben soll. Ich glaube, sehr oft können wir das verstehen, aber wir sagen uns, ich will aber nicht. Nein, danke. Gott, ich habe bessere Ideen. Dann gibt es die Tendenz der Schuld. Das bedeutet, ich lebe anders, als Gott es möchte, obwohl ich es besser weiß. Und dann gibt es noch die Tendenz des Irrtums. Ich weiß es einfach nicht besser. Aber all das kann in Gottes Augen Sünde sein. All das ist etwas, was Gott ablehnt und was er sogar verurteilt, weil Gott einfach als der durch und durch Gute immer grundsätzlich durch und durch gegen das Böse ist. Und dann können wir noch sprechen über die Motivation, an unserer Bestimmung vorbeizuleben. Und die kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Der Grund, warum wir nachher sündigen, der kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Einmal, wir sind einfach stolz. Dann kann es sein, dass wir Gott nicht vertrauen. Das ist so die erste Sünde auch gewesen. Das war eigentlich beides, Stolz und die Menschen haben Gott nicht vertraut. Und dann kann es auch sein, dass wir einfach blind sind für das, was unser Leben segnen würde. Und natürlich gibt es dann noch die Begierde tief in uns, dieses Feuer, das da lodert und sagt, das ist aber, was ich will, das ist, was ich haben möchte, das ist, was ich sein möchte, das ist, was ich mir nehmen muss. Und all diese Motivationen führen aber immer zum selben Ergebnis, nämlich, dass wir unsere Bestimmung verlieren. Und jetzt könntest du sagen, ach naja, Ziel verfehlen, oder? Ist das wirklich so schlimm? Kommt drauf an, wenn du Dart-Weltmeister werden willst, dann schon. Ja, also dann können die kleinsten Abweichungen auf deiner Zielscheibe, die können große Unterschiede ausmachen, die können über Platz 1 und 2 oder 1 und 50 entscheiden. Aber ich glaube, auch kleine Kursabweichungen, wenn du die mal langfristig denkst, dann können die auch große, große Folgen haben, oder? Und da habe ich euch mal eine Grafik mitgebracht, habe ich selbst gezeichnet. Genau. Ich weiß nicht, warum man das C da oben nicht sieht, aber keine Ahnung, das müssen technische Probleme sein, das sah bei mir richtig gut aus. Okay, das, was ich hier mal aufgemalt habe, ist das sogenannte Phänomen des Abdrifts. Also jetzt in dem Fall in der Luftfahrt. Ja, wenn du mit dem Flugzeug von A nach B fliegen möchtest, dann musst du in deinen Kurs etwas mit einberechnen, nämlich die Seitenwinde. Und das ist auch, was ein Bordcomputer in einem großen Flugzeug ständig tut. Ja? Das kannst du ja auch nicht 7 Stunden im Vorfeld berechnen. Das musst du immer sozusagen aktuell für den Moment. Wie ist gerade der Wind? Okay, also wie muss man sozusagen kompensieren? Wie muss man gegensteuern? Ja? Und wenn du das aber nicht machst, dann würde sowas dabei rauskommen. Und am Anfang, wir merken das, ne, da ist der Unterschied noch relativ klein. Wenn du so die erste Flugstrecke nehmen würdest, würdest du sagen, meine Güte, jetzt bin ich vielleicht 10 Meter weiter links rausgekommen, als ich sollte. Das kriegen wir dann noch hin, kurz vor dem Anflug. Ne? Da korrigieren wir das noch. Aber wenn du das über, weiß ich nicht, einen 10-Stunden-Flug denkst, dann ist der Abstand ganz schön groß, oder? Und das ist so... Das ist so ein gutes Bild für Sünde, finde ich. Da ist Gottes Plan, der hat einen Anfang, der hat ein Ende. Und da sind alle möglichen Winde in dir, um dich herum, die dich in eine andere Richtung treiben. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder den Kurs zu halten und auch sozusagen irgendwo einen Kompass zu haben, etwas, was stabil die Richtung anzeigt, damit du gegensteuern kannst, laufend gegensteuern kannst gegen die anderen Tendenzen, die da sind. Und welche Folgen das haben kann, wenn Kurse nicht richtig gesetzt oder nicht richtig berechnet werden, will ich dir nochmal mit einem anderen Bild zeigen oder mit einer kleinen Geschichte. Und zwar wurde 1998 der sogenannte Mars Climate Orbiter gestartet. Und diese NASA-Sonde, die sollte eigentlich Wetteraufzeichnungen für den Mars machen. Das heißt, sie sollte also in einer gewissen Umlaufbahn dann ankommen und dann den Mars umkreisen und dann Wetteraufzeichnungen an die Erde schicken. Was ist aber passiert? Das Ding ist viel zu weit an die Atmosphäre rangekommen und dann am Ende dort auch verglüht und war zerstört und man hat fast überhaupt keine Daten erhalten. Wie ist es dazu gekommen? Und das fand ich irgendwie dann doch wieder nett. Ich bin jetzt echt jemand, der von Mathe und so keine Ahnung hat, aber über sowas kann ich mich freuen, ich weiß es nicht. Man hat einfach auf einer unterschiedlichen Grundlage den Kurs berechnet. Nämlich die NASA-Experten, die haben das internationale metrische System genommen und haben damit gerechnet, mit metrischen Einheiten. Aber der Hersteller der Sonde oder des Bordcomputers oder des Navigationscomputers, der hat mit imperialen Einheiten gerechnet, mit dem amerikanischen System. Und dann waren die Kursabweichungen, die laufend vorgenommen werden mussten, die waren viel zu groß. Und am Ende kam das Ding einfach zu nah an den Mars ran und war hin. Das war das Problem. Und da merkt man, wie wichtig es ist, dass wir schon im richtigen Koordinatensystem unterwegs sind, dass wir die gleichen Recheneinheiten haben. Und das ist so gut und für uns so wichtig, deswegen brauchen wir Gott in unserem Leben, ja? Dass wir schon in den richtigen Einheiten am Ende rechnen und dass wir unser Ziel so erreichen können. Und ich will dir nochmal eine zweite Grafik zeigen. Ich habe nochmal ein bisschen weiter gemalt. Weißt du, jetzt stellen wir uns mal vor, dass diese Kursabweichungen am Anfang nur unser irdisches Leben betreffen. Und das kann schon gravierende Folgen haben. Wenn jemand immer gegen Gottes Vorstellungen lebt, dann kann der im Alter echt dann kann das Leben schon sehr zerstört sein. Dann kann es schon sehr kaputt sein. Wenn nicht äußerlich, dann oft innerlich. Ja? Das sind Menschen, die vielleicht alles haben, aber die unausstehlich geworden sind. Das sind Menschen, die sich an nichts freuen können, obwohl sie sich jeden zweiten Tag irgendwas Großes, Neues kaufen. Das sind Menschen, die mit keinem mehr auskommen, ja? die keine Beziehung mehr eigentlich haben können. Was weiß ich auch immer noch. Ne? Oder Menschen, die völlig die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Aber jetzt rechne das mal weiter. Rechne mal, dass diese Kursabweichung in Ewigkeit weitergeht. Und dann sagt uns Gottes Wort, kommt am Ende Folgendes raus. Wenn wir uns immer wieder von Gott korrigieren lassen, wenn er unser Bordcomputer ist, wenn er die Einheiten bestimmen darf, ja, mit denen wir unseren Kurs berechnen, dann kommen wir in unsere Bestimmung an, dass wir in Ewigkeit mit ihm verbunden sind. Und Leute, in Ewigkeit geht es ja erst los. Die Ewigkeit, sage ich immer wieder, die ist spannend. Da werden wir ganz viele Dinge tun, da werden wir erforschen, da werden wir erfinden, da werden wir machen, da werden wir tun. Gott wird ja nicht weniger uns schenken, als er uns jetzt geschenkt hat. So, und auf der anderen Seite, wenn du dich in Ewigkeit weiter von Gott entfernst, dann wird aus dem C plötzlich kein C, sondern ein Chaos. Ist das, was die Bibel die Hölle nehmen würde? Stell dir vor, dass du über Tausende, über Hunderttausende, über Millionen von Jahren dich immer weiter noch von Gott entfernen kannst. Und dann ist das Ergebnis dramatisch. Und deswegen ist dieser Begriff, über Sünde zu sprechen, durchaus wichtig, oder? Weil die Folgen gravierend sein können. Und deswegen lautet die gute Nachricht über Sünde, dass Gott uns darauf aufmerksam machen möchte. Gott möchte uns nicht in unser Verderben rennen lassen. Gott möchte nicht, dass unser Leben im Chaos endet. Gott möchte, dass unser Leben blüht. Er möchte nicht, dass wir immer weiter weg von dem sind, was eigentlich unsere Bestimmung war, seine Ebenbilder zu sein. Er möchte das verhindern. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der uns von Sünde überführen möchte. Wir lesen jetzt mal Gottes Wort dazu. Johannes 16, die Verse 7 bis 11. Jesus spricht hier und sagt, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, also er spricht davon, zurück zum Vater zu gehen, in den Himmel zu gehen, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, dieser Beistand, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Dann wird erklärt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Ursünde. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr nicht mehr seht, was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also erstaunlicherweise, Jesus füllt die drei großen Begriffe Sünde, Gerechtigkeit, Gericht etwas anders, als man es im ersten Moment vielleicht erwarten würde, wenn man schon länger Christ ist. Jesus ist einfach, was soll man sagen, das ist Gott mit uns und er hat immer interessante Twists in dem, was er sagt. Aber lass uns mal ein paar ganz simple Gedanken aus diesem Bibeltext rausnehmen. Es wird jetzt gar nicht mal so tief, okay? Weil ich will die Gedanken, die wir ganz offensichtlich erkennen, die möchte ich uns predigen heute Morgen. Erstens, wir werden nicht von unserem Gegner von Sünde überführt, sondern von unserem Beistand. Ist doch mal ein total wichtiger Gedanke, oder? Es macht doch einen absoluten Unterschied, ob mich jemand darauf anspricht, was bei mir nicht gut läuft, wenn der für mich ist oder wenn der gegen mich ist. Und hier ist der Beistand, der, über den Jesus auch vorher noch gesagt hat, das ist ein Beistand gleicher Art mit mir. Das heißt, der ist so wie ich, der hat genau dieselben Gedanken, genau dieselben Ziele für dein Leben, genau dieselben Hingabe an dich, die ich auch am Kreuz demonstriere. Diese abgefahrene Liebe ist auch im Heiligen Geist. Das ist das Herz des Vaters, was durch den Heiligen Geist zu dir kommt. Und der möchte dich überführen. Und ich glaube, wenn wir das wissen, ja, dann dürfen wir uns auch dafür öffnen, dann dürfen wir auch reagieren, wenn wir merken, dass plötzlich diese leise Stimme des Heiligen Geistes da ist und sagt, hey, so nicht, hey, du tust mir weh, weißt du nicht, wo dich das hinbringt? Dann dürfen wir glücklich sein und dürfen sagen, hey, Papa im Himmel, Mann, du hast so recht, ich möchte gar nicht so weiter unterwegs sein, ich will bei dir sein, ich will mit dir gehen, ich will da ankommen, wo du mich haben möchtest. Also es ist nicht unser Gegner, nicht unser Feind, niemand, der uns irgendwie in die Öffentlichkeit zerren will, um uns dort fertig zu machen, der uns von Sünde überführt. Es ist unser Vater im Himmel, es ist unser bester Freund, es ist der, der vor Gericht für uns kämpft. Das ist ja ein juristisches Wort, dieser Beistand da, ja. Es ist nicht der Staatsanwalt, es ist der Anwalt. Und dem darf ich mich anvertrauen. Was für ein Geschenk. Das Zweite, was wir aber auch erkennen in diesem Bibeltext, ist Folgendes. Menschen brauchen offensichtlich Überführung. Also wenn Gott uns jemanden schicken muss, der in uns lebt und uns von einer falschen Richtung überführt, der uns sagt, hier, nein, nein, so nicht. Hey, merkst du gerade, was passiert? Merkst du es nicht? Also wenn wir so jemanden nötig haben, dann offensichtlich ist es so, dass wir eben ganz oft nicht merken, wo wir vom Weg abdriften, merken, wo wir unsere Bestimmung verlieren. Und wenn ich in unsere Gesellschaft reingucke, dann kann ich sagen, wir sehen Menschen, die absolut das Gegenteil tun von dem, was Gott gesagt hat, von dem, was er möchte. Und sie halten das für das einzig wahre Gute. Ich finde eine Sache gerade so richtig kennzeichnend, entlarvend in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Oder einmal im Jahr darf ich mein Geschlecht ändern lassen. Ich will mal gar nicht so sehr auf diese Frage eingehen. Da hat Gott sehr klar drüber gesprochen. Ja? Und ich glaube, wir tun da etwas, wo wir zwar versuchen, auf Menschen Rücksicht zu nehmen, die an dieser Stelle wirklich kämpfen. Aber wir tun so, wie wenn das schon fast die Mehrheit der Menschen ist, wenn das der Normalfall ist. Ja? Dabei ist es im Bereich von weniger als 1%, wo wirklich echte biologische, neurologische, wegen mir psychologische Kämpfe da sind. Das andere sind hausgemachte Kämpfe und Fragen, weil man Leute ermutigt hat, finde mal raus, wer du bist. Du musst selber entscheiden, wer du sein kannst. Du musst selber wissen, welches Geschlecht du hast oder wie du leben möchtest oder was deine Sexualität ist. Wir haben diese ganze Unsicherheit erst geschaffen über die letzten Jahrzehnte und haben Menschen dem ausgeliefert. Aber ich will eben eigentlich gar nicht darauf eingehen, sondern ich will sagen, ich finde es so entlarvend. Der Mensch sagt jetzt ganz offen, was er möchte, oder? Ich will selbst bestimmen. Und das muss jetzt in Gesetze gegossen werden. Die Regierung muss dafür Sorge tragen, dass ich das auch kann. Weißt du, dass eine Regierung damit auch immer natürlich ablenken kann von Dingen, die sonst vielleicht nicht so gut laufen? Das dürfen wir ja auch dabei mitdenken, dass auch das ein Machtmittel ist, ne? um bestimmte Vorstellungen auch auf anderen Ebenen durchzuboxen. Das muss uns auch klar sein. Aber ich finde es so krass, weil es spricht uns Menschen so an, oder? In unserem tiefen Verlangen, unabhängig zu sein, selbst am Machthebel zu sitzen in unserem Leben, selbst bestimmen zu können. Aber das Selbstbestimmungsgesetz auch in unserem Herzen, das gibt es ja wirklich, gibt es nicht nur in Gesetzesform. Das bringt uns aber an den Punkt C. Das bringt uns ins Chaos. Ich finde das so krass, wir erkennen das so deutlich bei David, oder? Im Alten Testament, der diesen Ehebruch mit Bathsheba begangen hat, dann ihren Mann hat umbringen lassen und der irgendwie sein Leben einfach weiterlebt. Es muss wirklich ein Prophet kommen, der zu ihm sagt, hey David, du bist ein absoluter Mörder, du bist einer, der absolut Ungerechtigkeit hier über dieses Land gebracht hat. Du bist ein schlechtes Vorbild für mein Volk. Ne? Und dann fängt David erst an, Buße zu tun und so weiter. Ne? Und auch da, Gott macht das, er schickt ihm den Nathan in den Vier-Augen-Gespräch hinein. Er ist auch für David, er will Davids Herz gewinnen. David bleibt auch im Amt, obwohl er als Mörder eigentlich, also man weiß gar nicht, wie man das so richtig bewerten soll. Aber Gott hält an ihm fest, weil er Buße tut am Ende, weil er umkehrt, weil er seine Schuld eingesteht. Wie krass ist das, oder? So, und zu guter Letzt nehmen wir aus diesem Bibeltext mit, dass Sünde immer etwas mit Unglauben zu tun hat. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen. Wir sündigen ganz oft deshalb, wir entfernen uns ganz oft deshalb vom Willen Gottes, weil wir ihm nicht vertrauen. Weil wir ihm nicht glauben, dass sein Weg uns in unsere Bestimmung führt. Weil wir mehr diesen kurzfristigen Blick haben, weil wir sogar vielleicht in unserer begrenzten Zukunftsperspektive sogar glauben, dass unser Weg uns ans Ziel bringt und nicht umgekehrt. Ja? Also wir sehen schon selbst die Welt nicht realistisch, würde ich sagen, als Menschen. Ne? Und dieser Unglaube, dieses mangelnde Vertrauen, das macht uns am Ende kaputt. Und wir sehen dann hier noch sogar, was der Kern des Unglaubens ist. Du kannst nicht einfach nur allgemein an Gott glauben, das ist für die Bibel nicht Glaube. Dann die Frage ist, ob du diesem Jesus vertraust und ob du diesem Jesus folgst. Nicht irgendwie allgemein einer Gottheit, nicht irgendwie allgemein irgendeinem religiösen Prinzip, sondern Jesus, wie er gelebt hat, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, Jesus, wie er Mensch geworden ist und die Dinge, die Gott wichtig sind, konkret gemacht hat. Der ist es, dem wir folgen wollen. So, jetzt will ich noch kurz darüber sprechen, wie überführt uns denn der Heilige Geist? Und da habe ich diesen Spiegel mitgebracht, den habe ich oder hat meine Frau heute Morgen noch bei uns abgehängt. Und ich will mit dir über drei Spiegel ganz kurz sprechen. Der erste und ich würde sagen wichtigste Spiegel, den wir haben, immer verbunden mit dem Heiligen Geist, alle drei Spiegel, die ich jetzt nenne, ja. Aber der erste Spiegel, den ich nennen möchte, ist einfach das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und da lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Das heißt, wir brauchen erstmal Informationen. Wir müssen erstmal wissen, was gut ist. Wir müssen erstmal wissen, wie Gott die Dinge sieht. Und das finden wir als erstes in der Bibel. Lehre, Informationen über das, wie die Sachen wirklich sind. Dann zur Überführung. Hey, hier stimmt was nicht bei dir. Okay, das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben die ganze Zeit. Dann zur Zurechtweisung. Also wenn du innerlich die Stimme des Heiligen Geistes hörst, der durch das Wort Gottes zu dir spricht und er sagt, no, nicht dieser Weg, dann brauchst du Zurechtweisung. Ah, hier war der Kurs. Hier ist die Richtung, die ich einschlagen muss. Das ist Zurechtweisung. Und dann zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nicht nur generell den Kurs zu korrigieren, sondern zu sagen, wie kannst du ganz positiv für Gott leben? Wie kannst du Gerechtigkeit ausleben? Wie kannst du ihm Ehre machen mit deinem Leben? Wie kannst du ein Geschenk sein für diese Welt? Wie kannst du Menschen lieben, so wie Gott es dir vormacht, so wie Gott es in dir bewirken möchte? Und dann ist die Folge, dass der Mensch Gottes richtig ist oder vollkommen ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also damit ist natürlich gemeint, wenn wir immer auf das Wort Gottes vollkommen hören würden, dann würden wir tatsächlich ein vollkommenes Leben führen. Okay, das tun wir in der Praxis nicht, aber das ist die Kraft, die das Wort Gottes hat. So richtungsweisend ist sie. Und daran können wir auch alles korrigieren, egal ob im politischen Raum oder im religiösen Raum oder im persönlichen Raum, wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, wenn es Dinge, nur die eine Seite betont, aber die andere Seite nicht, dann ist es am Ende nicht zielführend und nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen das Gesunde. Und die Bibel ist so gesund. Ich habe dir mal aus Jeremia 7 die Verse 6 bis 9 mitgebracht, weil ich das so stark finde, oder? In den USA schlagen sie sich die Köpfe ein. Demokraten oder Republikaner, Trump oder Biden, soziale Gerechtigkeit oder Unabhängigkeit vom Staat. Wie ist es denn jetzt? Was wollen wir denn? Ne? Und diese ganzen Fragen werden ja auf uns auch wieder zukommen im Bundestagswahlkampf irgendwann und so weiter. Aber die Wahrheit ist, dass Gott sich nicht für eine Seite entscheidet. Ich glaube, dass er, wenn er das mit seinen Maßstäben bewertet, einfach alle verwirft. Und du siehst, die Bibel ist viel gesünder, als es Demokraten, Republikaner, Katholiken, Protestanten, Pfingstler, Baptisten, wie auch immer sie alle heißen, sind. Ja, auch als jede Ideologie, denn wir sehen, dass Gott irgendwie immer alles im Blick hat. Er sagt hier einerseits dem Propheten Jeremia, wenn ihr Fremde, Waisen und Witwen nicht ausnutzt und hier nicht das Blut unschuldiger Menschen vergießt und wenn ihr nicht den fremden Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden, nur dann werde ich euch für immer an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Überschrift bis hierher ist soziale Gerechtigkeit und natürlich auch der religiöse Kontext, welchem Gott folgst du. Aber ganz stark, oder? Fremde, Waisen, Witwen, blutunschuldiger Menschen. Es geht nicht um Mord ganz allgemein, das kommt gleich nochmal. Nicht um Mord aus Habgier, es geht um Mord aus Ungerechtigkeit, weil man der Stärkere ist, weil man es sich leisten kann. Und das ist so ein wichtiger Punkt, oder? Soziale Gerechtigkeit ist Gott wichtig. Und wir dürfen als Christen das nicht vergessen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch in unseren Frömmigkeitskreisen vielleicht der Punkt, wo wir das vergessen können. Und dann bleibt Gott aber dabei nicht stehen, nach dem Motto, oh, Hauptsache, wir setzen uns für Gerechtigkeit an. Hauptsache, alle Menschen sind irgendwie gleich. Hauptsache, wir lieben einander alle. Nein, es gibt auch noch mehr Konkretes. Und das lesen wir dann weiter. Ab Vers 8, seht doch ein, dass ihr euch nur auf Lügen verlasst, die euch doch gar nichts nützen. Wie? Ihr stehlt, ihr mordet, ihr brecht die Ehe, ihr schwört Meineide, ihr bringt dem Baal, also dieser Gottheit da im Alten Testament, dieser falschen Gottheit, Räucheropfer und lauft anderen Göttern nach, die euch doch gar nichts angehen. Also was ich jetzt hier stark finde, das Thema falsche Götter, das zieht sich durch, aber jetzt kommt nicht das Thema soziale Gerechtigkeit aufs Tablett, sondern das Thema Ethik. Und Gott sagt, hey, mir ist wichtig, wie ihr lebt. Ob ihr stehlt, ob ihr mordet, ob ihr die Ehe brecht, wie euer Sexleben aussieht, das ist auch für mich entscheidend. Da habe ich auch was dazu zu sagen. Und beides hat das Wort Gottes drin. Der Spiegel des Wortes Gottes, der ist wirklich vollkommen. Darin können wir uns wirklich so erkennen, wie wir sind. Und manchmal kann das auch zu genialen Geschichten führen. Ich habe das letzte Woche gehört, als ich nicht hier war, hat mir das so eine Frau in der Gemeinde, wo ich gepredigt habe, erzählt. Die ist schon ewig so in den Ekklesiakirchen unterwegs, ja. Und die kennt irgendwie die ganzen alten Leute, die früher gepredigt haben, auch vor 50 und vor 60 Jahren. Die kannte sogar Hermann Zeiss noch persönlich, also den Gründer unserer Bewegung, den Gott unglaublich gebraucht hat irgendwann mal hier in diesem Land. Und sie hat mir erzählt von einem Mann, der irgendwann mit 80, 85 oder so unbedingt noch mal nach Israel fliegen wollte. Grund warum? Er wollte zu den Holocaust-Überlebenden. Warum? Er war als Kind dort dabei, hat die Schaufenster der jüdischen Ladenbesitzer mit eingeworfen, hat sie bespuckt, hat über sie gelästert, so wie alle anderen. Und mittlerweile war er Christ geworden, hatte über viele Jahrzehnte das Wort Gottes gelesen und hatte einfach gelernt, dass Gott sein Volk Israel nicht aufgegeben hat. Dass er ihm immer noch treu ist. Dass er dieses Volk immer noch liebt und dass er es immer noch zu sich ziehen möchte. Und deswegen hat er gesagt, bevor ich sterbe, muss ich da noch mal rüber. Und seine ganze Familie wollte ihn davon abhalten, du kannst ja kaum noch laufen und das ist doch alles nichts. Und er sagte, nein, ich mach's und hat sich durchgesetzt, musste von, weiß ich nicht, 5 Leuten begleitet werden, damit das überhaupt möglich war. Und er war dort und ist dann dort vor den Holocaust-Überlebenden gestanden, durfte zu ihnen sprechen, hat sich bei ihnen entschuldigt, hat erzählt, was er damals getan hat. Er sagt, ich weiß ja nicht, ob es eure Schaufenster waren. Ich weiß ja nicht, ob eure Familie unter denen waren, an denen ich mich persönlich versündigt habe. Aber ich möchte euch um Vergebung bitten, weil mir dieser Jesus, der König der Juden, begegnet ist und erzählt seine Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass eine von diesen Holocaust-Überlebenden, eine Frau, noch kurz vor ihrem Tod zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Weil sie das so bewegt und berührt hat, oder? Das ist die Kraft des Wortes Gottes, aber auch in vielen anderen Punkten. Dann gibt es den Spiegel meiner Geschwister, okay? Das sind die anderen Christen um mich herum und diesen Spiegel brauchen wir auch. Das lesen wir in Galater 6, Vers 1, da heißt es, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, überführt ihn, weist ihn zurecht. Aber wie? Mit sanftmütigem Geist. Das heißt, wenn du jemanden auf das hinweisen möchtest, was in seinem Leben nicht gut läuft, musst du sanft sein, und mutig. Richtig? Sanft, damit du nicht überheblich bist und dich als den Sündlosen darstellst, der du nie gewesen bist, aber mutig, damit du es überhaupt machst. Oder? Und dabei sieh auch auf dich selbst, dass du nicht selbst auch versucht werdest. Also diese beiden Dinge haben wir. Und ich kann das nur so sagen, dass ich das in meinem Leben ganz oft schon erfahren habe, besonders als ich noch jünger war, aber nicht nur da, dass Menschen einfach den Mut hatten, mich auch mal zu konfrontieren. Einen geeigneten Rahmen abgepasst haben, das nicht vor aller Welt gemacht haben, mich auf die Seite genommen und sagen, hey, ich weiß nicht, eigentlich möchte ich das überhaupt nicht machen, weißt du, ich glaube nicht, dass ich selber die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und immer alles richtig mache, aber mir ist echt aufgefallen, wie du redest in letzter Zeit. Und ich wollte einfach mal fragen, was ist da los? Kann es sein, dass du irgendwie hart geworden bist innerlich oder sonst irgendwas, ja? Oder erinnere ich mich immer noch dran, dass mir jemand mal gesagt hat, hey, ich finde, ein Ehemann sollte nur gut über seine Frau reden. Wenn du was mit ihr zu klären hast, dann sagst du ihr doch persönlich. Boom. Und das hat gereicht, einmal das zu hören, um das wirklich bei mir zu verändern. Ne? Das sind so die Momente, wo mir das total geholfen hat, dass Menschen, die mich gemocht haben, ja, die eine Beziehungsebene mit mir hatten, und ich finde, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass die auf mich zugekommen sind und mir Feedback gegeben haben. Und das Ganze in einer Atmosphäre der Gnade und Wahrheit. Hey, wenn wir so eine Atmosphäre hier in unserer Kirche hätten, dass es für Menschen leicht ist, auch Feedback zu bekommen, leicht ist auch zuzugeben, wo in ihrem Leben etwas schief läuft. Vielleicht sogar leicht ist, sich wirklich jemand anderem anzuvertrauen, weil sie selber merken, boah, hey, bei mir gehen irgendwie Dinge gerade innerlich total daneben. Dass man auf jemanden zugehen kann und weiß, ich werde immer in einer Atmosphäre der Gnade und Wahrheit ankommen. Egal, an wen ich mich wende. Das wäre doch der Hammer, oder? Das wäre der absolute Hammer. Da habe ich so ein Beispiel gelesen von John Wesley. John Wesley, der Gründer der Methodisten, der hat ja in ganz England, auch in den USA, viel gepredigt. Und er hat dann ganz viele Gemeinschaften so ins Leben gerufen. Heute würde man sagen, das waren auch Gemeinden oder Kirchen, ne? Also irgendwie Gemeinschaften, Gesellschaften hat er das sogar genannt. Und in einer dieser Gesellschaften, da gab es auch einen methodistischen Prediger, der mal Handwerker gewesen war. Und der hat auch sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und dann hat ihn die Gemeinde aber total abgesägt und war brutal hart zu ihm. Hat ihn so halb oder sogar wirklich auf die Straße gesetzt. Ja? Und der John Wesley bekommt das mit und er schreibt an diese Gemeinde. Dieser Mann übrigens, der Name ist bekannt, der hieß William Shent. Und John Wesley schreibt einen Brief, der bis heute erhalten ist. Er schreibt, wer war der Grund dafür, dass methodistische Prediger in eure Stadt gekommen sind? Es war William Shent. Wer hat mich und die anderen bei sich zu Hause aufgenommen und versorgt, als wir in eurer Stadt gepredigt haben? Es war William Shent. Wer hat mit mir auf der Straße gepredigt und die Steine und Flaschen abbekommen, die auf uns geworfen wurden? Es war William Shent. Durch wen sind die meisten in eurer Gesellschaft zum Glauben an Jesus Christus gekommen? War es nicht William Shent? Und dann fragt er, und wen habt ihr jetzt auf die Straße gesetzt? Obwohl der umgekehrt war. William Shent? Fragt er dann ganz entsetzt. Und dann fragt er, wo ist das Evangelium? Wo ist Gnade? Wo ist Wiederherstellung? Wo ist Barmherzigkeit? Wo ist Menschlichkeit? Und das hat mich so bewegt, oder? Wir wollen radikal uns zur Wahrheit stellen. Und jetzt mal radikal positiv, ja? Einfach entschlossen, fest. Aber wir wollen uns auch radikal zur Gnade stellen. Amen. Das Letzte, was wir noch haben, den letzten Spiegel, den wir haben, und jetzt darf die Band schon mal auf die Bühne kommen, ist der Spiegel unserer eigenen Herzen. Und da hat Jesus ja mal was dazu gesagt, oder? Matthäus 7, Vers 3. Muss man das einen Witz nennen, was Jesus da sagt. Er sagt, hey, weshalb siehst du eigentlich den Splitter im Auge deines Bruders, aber bemerkst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Und dann sagt er ja noch, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Und ich stelle mir das so vor, ja, dass ich einen Balken in meinem Auge habe und vor mir steht einer und ich will dir mit der Pinzette den Splitter aus den Augen holen. Und wie der sich ständig ducken muss, ja, weil mein Balken da über ihn drüber segelt. Ne? Und wie andere Leute, die außen rumstehen, ständig was mit diesem Balken abbekommen. Und ich denke, ja, aber ich hab's drauf. Ich krieg das hin. Warte, halt mal still. Was für ein Gedanke. Aber was mich fasziniert an diesem Bibelvers ist Folgendes. Warum erkennt man den Splitter im Auge vom Bruder, aber den Balken in seinem eigenen Auge nicht. Kannst du sagen, ja, das Auge funktioniert ja nicht mehr. Zumindest eins nicht mehr. Ne? Wenn da ein Balken drin ist, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber es geht in diesem Gleichnis nicht um Augen. Es geht um Herzen. Wenn du den Balken in deinem eigenen Auge nicht mehr siehst, dann hast du kein Problem mit deinen Augen. Dann hast du ein Problem mit deinem Herzen. Dann hast du dich hart gemacht gegenüber das, was der Heilige Geist dir zeigen möchte. Hast du dich hart gemacht gegenüber der leisen Stimme Gottes in deinem Leben. Und ich möchte dich heute so ermutigen, dass du dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben gibst. Vielleicht hat er dir schon Dinge gezeigt während dieser Predigt und den Finger draufgelegt und gesagt, hey, da passt was nicht in deinem Leben. Vielleicht will er dich überführen, weil du in deinen Beziehungen wirklich unmöglich geworden bist. Besserwisserisch, hart, lieblos, was weiß ich. Vielleicht will er dich überführen, weil du ständig dich selber klein machst, dich selber niedermachst. Vielleicht will er dich überführen und dir zeigen, dass du in deinem Leben nur noch dem Gott des Besitzes und des Geldes dienst und nur noch von einem Projekt zum nächsten unterwegs bist und das eigentlich schon die Position vertauscht hat mit Gottes Position und eigentlich auf Platz 1 steht. Vielleicht will er dir über andere Dinge die Augen öffnen, aber ich will dich ermutigen, gib ihm mal Raum in deinem Herzen. Vielleicht betest du gerade jetzt so in deinem Inneren, Herr, zeig mir doch, was dir in meinem Leben nicht gefällt. Zeig mir doch die Dinge, die mich gerade von meinem Kurs abbringen wollen. Herr, und bring mich zurück auf den Weg hin zu meiner Bestimmung. Auch Unvergebenheit will er vielleicht einigen Leuten zeigen. Bitterkeit, die sich breit gemacht hat. Negatives Reden. Unglaube. Das fällt mir oft auf, dass ich alle möglichen Sünden in meinem Leben sehe, aber den Unglaube, der oft da ist. Gott nicht das zuzutrauen, was er mir doch zugesprochen hat. Gott nicht zu vertrauen für den Weg, auf den er mich doch gesetzt hat. Das übersehe ich manchmal. Und wenn du merkst, dass Gott dir etwas zeigt, dann will ich dich ermutigen, lass dich erwischen. Lass es zu. Es ist die Hand, die nach dir greift, um dich zu bewahren. Es ist die Hand, die nach dir greift, um dich wieder auf den Weg zu bringen. Und dann finde doch ein Ja zu dem, was Gottes Geist in dir sagt. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, oder? Dass wir ein Ja zu Gottes Gedanken wieder ganz neu finden. Und dann auch ein Nein zu den Gedanken, die dann folgerichtig falsch sein müssen. Corrie ten Boom, ich liebe die, die hat immer die besten Zitate, muss ich echt sagen. Also, Sünde, die mir klar wird, soll mich nicht in Verzweiflung bringen, sondern näher zu Jesus. Wow, oder? Das ist eigentlich die Botschaft zusammengefasst in einem Zitat. Dachte ich mir, hätte man sie eingeladen, aber gut, das geht nicht mehr. Aber Sünde, die mir klar wird, soll mich nicht in Verzweiflung, sondern näher zu Jesus bringen. Was für ein Geschenk. Da will ich dich ermutigen. Und du darfst sehr gerne gleich auch auf Gebetshelfer zugehen, wenn du irgendwie was vor Gott bringen möchtest, wenn du vielleicht sogar Buße tun möchtest vor deinen Geschwistern. Und da wird auch eine Atmosphäre der Liebe und der Gnade auf dich warten. Aber ich weiß, dass man das oft nicht in diesem Setting macht. Deswegen, vielleicht hast du eine Kleingruppe. Hoffentlich hast du eine Kleingruppe, zu der du gehörst. Hoffentlich hast du Freunde, christliche Menschen hier in dieser Gemeinde, mit denen du dich anvertrauen könntest, auf die du zugehen könntest. Dann darfst du das sehr gerne tun. Zu uns als Pastoren darfst du natürlich kommen, zu uns als Leiterschaft darfst du natürlich kommen. Aber wie gesagt, wenn du einfach irgendwen kennst, einfach mal dein Herz zu öffnen für das, was der Heilige Geist dir zeigt, auch vor anderen Menschen. Und dann darfst du wissen, wenn du dich dem öffnest, dann gilt Römer 8, 33, 34 für dich. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist für uns gestorben. Mehr noch, Er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zu der rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Das ist übrigens, was gemeint ist, wenn da im Bibeltext steht, er will euch überführen von Sünde. Und das löst ja eine Not in dir aus. Aber dann will er dich direkt überführen von Gerechtigkeit. Nämlich der Gerechtigkeit, die du in Jesus Christus hast. Der Gerechtigkeit, die Gott bestätigt hat, weil er Christus wieder in den Himmel aufgenommen hat. Verstehst du, die Himmelfahrt ist sozusagen zusammen mit der Auferstehung Gottes Siegel, dass die Gerechtigkeit von Jesus gilt. Deswegen hat das Jesus hier so formuliert in diesem Text. Die Gerechtigkeit, die deswegen gilt, weil ich wieder zurückgehe zum Vater in den Himmel und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und dann aber auch die Gerechtigkeit, das Gericht, von dem er uns überführt. Nicht das Gericht, dass du noch verurteilt wirst, sondern das Gericht, dass der dich verklagt, aus deinem Amt genommen wurde. Der Teufel ist gerichtet. Niemand ist mehr da, der dich anklagen darf. Das gilt alles durchs Evangelium. Und deswegen möchte ich heute Morgen jetzt auch noch abschließen mit einem Aufruf. Hey, wenn du noch nicht ein Leben mit Jesus führst, wenn du ihn noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann ist noch ein grundlegender Navigationsfehler in deinem Leben vorhanden. Dann geht dein Leben nicht auf deine Bestimmung zu, sondern final und endgültig und ewig auf Chaos. Aber ich möchte dich also einladen, lass dich erwischen heute Morgen. Von deinem Retter, von deinem Schöpfer, der dein Leben wieder strukturieren und gestalten möchte, dass es gesund ist. Und wenn du hier eine Entscheidung heute für Jesus treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gleich mit mir dieses Gebet sprichst, was da auf der Leinwand sein wird. Und dass du aber auch auf jemanden zukommst, von uns als Leiterschaft, und uns mitteilst, dass du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Hier ist das Gebet. Wir beten es gemeinsam. Die Gemeinde unterstützt mich wie immer dabei. Und du darfst es in deinem Herzen und gerne auch laut nachsprechen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr.